Ja, wir wollen uns heute Morgen mal mit einer Frage befassen. Eine schlichte Frage, aber ich denke eine sehr wichtige Frage, ja, vielleicht sogar die wichtigste Frage überhaupt. Und diese Frage lautet: Hast du mich lieb? Und wir als Bibelkenner wissen ja, wer wem diese Frage gestellt hat. Es war kein anderer als unser Herr Jesus Christus, dem Petrus. Wir können das alles nachlesen im Johannes-Evangelium in dem Kapitel 21. Und dieses Johannes 21 ist ja ein Text, bei dem neben Jesus Christus natürlich zwei Personen so im Mittelpunkt stehen, im Fokus stehen. Einmal Johannes und dann in ganz besonderer Weise Petrus, über den wir ja in der Bibel viele Informationen haben. Wir wissen, was er in der vorösterlichen Zeit mit Jesus Christus, mit seinem Herrn erlebt hat. Wir wissen aber auch, was ihn niedergedrückt hat, was in besonderer Weise mit dem Abend von Gründonnerstag und mit der Nacht da ihn zu Karfreitag zu tun hat. Und jetzt erleben wir, wie Petrus Osterbegegnungen mit ihm hat, mit Jesus Christus. Und es war ja zunächst einmal so, dass ein Teil der Jüngerschaft sich wieder niedergelassen hat an ihrem ursprünglichen Arbeitsplatz, dem See Genezareth, und dort ihrer üblichen Tätigkeit nachgegangen sind, dem Fischen. Und dann hören wir in der Tat auch von einem Fischzug des Petrus. Und da klingeln bei uns natürlich sofort alle Ohren, denn aus früheren Zeiten, im Lukas-Evangelium ist uns das wiedergegeben, haben wir schon mal von einem Fischzug des Petrus gehört, was ein völliges Desaster war. Und jetzt hören wir hier wieder von einem Fischzug, wiederum vollkommen erfolglos. Und dann hören Sie am Ufer eine Stimme, Sie können aber die Person nicht erkennen, Sie hören eine Stimme, die den Jüngern vom Ufer dazu ruft: Werft die Netze zu Rechten des Bootes aus und dann werdet ihr finden. Und was dann geschehen ist, das wissen wir alle. Und Johannes ist, der als erster erkennt, es ist Jesus Christus. Und dann kann es auch Petrus nicht fassen und sagt, es ist in der Tat Jesus Christus, mein Herr, der auferstandene Herr. Und danach findet ja dieses geniale Frühstück statt, von Jesus Christus selbst vorbereitet. Und danach kommt die Szene, auf die wir uns heute Morgen ein wenig konzentrieren wollen. Also die Szene, wo Jesus Christus also ganz direkt, ganz unmittelbar aus dem Jüngerkreis einen herausgreift, nämlich den Petrus, und mit ihm ein unglaubliches Gespräch führt. Und wir wollen jetzt zunächst mal auf diesen Text hören, wer das also im Stillen mitlesen möchte, Johannes 21. Es sind diese Verse 15 bis 22. Also Johannes 21, die Verse 15 bis 22. Da sie nun das Mahl gehalten hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus: Simon Jona, hast du mich lieber, denn diese mich haben? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht er zu ihm: Weide meine Lämmer. Spricht er wieder zum anderen Mal zu ihm: Simon Jona, hast du mich lieb? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht er zu ihm: Weide meine Schafe. Spricht er zum dritten Mal zu ihm: Simon Jona, hast du mich lieb? Und Petrus wurde traurig, dass er zum dritten Mal zu ihm sagte: Hast du mich lieb? Und sprach zu ihm: Herr, du weißt alle Dinge. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm: Weide meine Schafe. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, da du jünger warst, gürtest du dich selbst und wandelst, wohin du wolltest. Wenn du aber alt wirst, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und führen, wohin du nicht willst. Das sagte er aber zu deuten, mit welchem Tode er Gott preisen würde. Und da er das gesagt, spricht er zu ihm: Folge mir nach. Petrus aber wandte sich um und sah den Jünger folgen, den Jesus lieb hatte. Da Petrus diesen sah, spricht er zu Jesus: Herr, was soll aber dieser? Jesus spricht zu ihm: So, ich will, dass er bleibe, bis ich komme. Was geht es dich an? Folge du mir nach. Wir wollen noch mal stille werden. Ja, Herr Jesus Christus, und jetzt möchten wir dich von ganzem Herzen bitten, dass dieser Bericht, über den du damals mit dem Petrus gesprochen hast, auch in unsere Herzen ja hineinspricht, hineinwirkt. Amen. Ja, wenn man sich diese Geschichte so durchliest und vor allen Dingen dieses Gespräch, was Jesus damit mit dem Petrus geführt hat, dann kommt mir das so vor wie ein, ja, so wie ein Bewerbungsgespräch aufgrund einer Stellenanzeige, die Jesus Christus also selbst aufgegeben hat. Und wir alle wissen ja, welche Kerninformationen so eine ganz normale, übliche Stellenanzeige hat. Da sind zunächst mal die Voraussetzungen des Stellenbewerbers, das eine Information, ein Kennzeichen, und natürlich das Stellenprofil, also das, was er, wenn er die Stelle antritt, zu tun hat. Daneben gibt es sicherlich noch weitere Merkmale, ich denke mal Risiko und die Vergleichbarkeit bzw. die Unvergleichbarkeit mit anderen Stellen. Das sind sicherlich weitere Kennzeichen, weitere Merkmale von Stellenanzeigen. Auch wenn hier diese Stellenanzeige, auch wenn es sich bei dieser Stellenanzeige hier um eine Aufgabe handelt, für die Jesus Christus ganz besonders den Petrus berufen hat, zeigt aber eben diese Stellenanzeige wirklich das Grundmodell auf, ja, das eigentlich auf alle Jesus-Leute anzuwenden ist. Es ist richtig, wir können zwar nicht alles tun, wozu Petrus berufen war, aber die Grundbedingungen für seine Stelle bei Jesus, die gelten genauso wie für unsere Stelle, die wir bei Jesus Christus haben, die er uns gegeben hat. Das ist sicherlich ganz klar. Und das Interessante ist ja jetzt nun, dass wir jetzt in dieser, ich sag's mal jetzt so, in dieser Stellenanzeige Jesu Christi jetzt in der Tat wirklich auch die Informationen, die Merkmale wiederfinden, die wir so in ganz normalen, üblichen Stellenanzeigen sehen. Und damit liegen natürlich auch die Punkte dieser Predigt fest. Und zwar der erste Punkt ist also die Voraussetzungen des Stellenbewerbers, oder wenn wir es geistlich ausdrücken wollen, die Frage nach der Liebe zu Jesus Christus. Der zweite Punkt ist das Stellenprofil oder die Aufforderung zum Dienst, oder sagen wir genauer, die Aufforderung zum Hirtendienst. Und der dritte Punkt ist das Risiko bzw. die Vergleichbarkeit oder auch Unvergleichbarkeit mit anderen Stellen oder dass Jesus Christus unser Leben plant und gestaltet, jetzt und für die Zukunft. Und so wollen wir mal versuchen, an diesen Text heranzugehen. Kommen wir also zu dem ersten Punkt, die Voraussetzungen des Stellenbewerbers, beim Stellenantritt, beziehungsweise die Frage nach der Liebe zu Jesus Christus. Und das ist das Erste, was der Petrus jetzt zu hören bekommt, diese Frage nach der Liebe zu Jesus Christus: Hast du mich lieb? Und gleich dreimal. Weil Jesus Christus nämlich genau wusste, wie es dem Petrus momentan ergeht. Und weil er wusste, ja, dass die Beziehung zu ihm ja noch geklärt werden muss, dass all diese Dinge von Gründonnerstag und vom Karfreitag dann noch im Raume stehen. Und das wusste unser Herr Jesus Christus. Und diese Frage nach der Liebe zu ihm, ich sagte es ja vorhin schon mal am Anfang, ist sicherlich eine ganz, ganz wichtige Frage, wenn überhaupt nicht die wichtigste Frage. Die Frage nach der Liebe zu Jesus Christus: Hast du mich lieb? Und das Interessante ist ja nun, es stehen ja nicht solche Fragen da im Vordergrund wie: Ja, findest du mich okay? Oder kannst du dir vorstellen, mit mir zusammenzuarbeiten? Oder wirst du mir halbwegs treu sein? Oder ähnliche Fragen in diese Richtung. Und deswegen hat auch Jesus Christus dem Petrus nicht solche Fragen gestellt: Petrus, wirst du demnächst etwas besonderer sein und deinen Mund nicht mehr so voll nehmen? Oder: Petrus, wirst du dich auch doch weiterhin in meine Mitarbeit voll reinhängen? Oder denkbar wäre auch eine Frage gewesen von Jesus: Petrus, bist du nicht der Ansicht, dass ich deinen Glauben in Frage stellen muss, doch in Frage stellen muss? Alles denkbare Fragen. Es mag vielleicht sein, wir wissen es natürlich nicht, es mag vielleicht sein, dass Petrus solche oder ähnliche Fragen erwartet hat und eben nicht diese Gewissensfrage, ja man möchte fast sagen, diese Alles-oder-Nichts-Frage, hast du mich lieb, die ihn völlig unvorbereitet mitten ins Herz trifft, dem Petrus. Und diese Frage musste dem Petrus wirklich gestellt werden. Auch wenn er 3 Jahre auf die hohe Schule ging, auch wenn er 3 Jahre lang den besten Lehrer hatte, den man sich nur vorstellen kann, Jesus Christus, auch wenn er 3 Jahre lang dort sehr viel gelernt hat, auch wenn er wie mit den anderen Jüngern sagen konnte, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Und trotzdem musste ihm also wirklich diese Frage gestellt werden, nämlich der Jesus, der jetzt nach Ostern vor Petrus steht, ist ein ganz anderer als der Jesus, den Petrus vor Ostern da im Blick hatte. Jetzt steht nach Ostern wirklich vor Petrus Jesus mit den Nägeln, Jesus der Gekreuzigte, Jesus der Auferstandene. Und dann stellt ihm Jesus Christus diese Frage, dann hält er es für richtig, diese Frage zu stellen, ehe er den Petrus an die Arbeit schickt. Hast du mich lieb, Petrus, den Gekreuzigten, den Auferstandenen? Hast du mich wirklich lieb? Und wenn man sich diese drei Fragen vergegenwärtigt, fällt ja etwas auf. Warum hat Jesus Christus nicht beim ersten Mal schon gefragt, Simon, Jona, hast du mich lieb? Sondern, Simon, Jona, hast du mich lieber, denn mich diese haben? Es kann ja nicht sein, dass Jesus Christus jetzt unter den Jüngern da einen Konkurrenzkampf anstacheln wollte, so nach dem Motto, wer mich am meisten liebt, der möge seine Hand heben. Also warum spitzt Jesus Christus beim ersten Mal hier diese Frage eben so radikal zu, Simon, Jona, hast du mich lieber, denn diese mich haben? Ja, und dann müssen wir uns einfach mal wieder diesen vorösterlichen Petrus anschauen. War es nicht gerade der vorösterliche Petrus, der immer mit diesem Anspruch vorgespresst ist, ich liebe dich mehr als alle anderen? Und eines Tages sagt Jesus Christus zu ihm, wohin ich jetzt gehe, kannst du mir nicht folgen. Und prompt kommt die Antwort des Petrus, wieso kann ich dir nicht folgen, Jesus? Ich will mein Leben für dich lassen. Und an anderer Stelle sagt er zu Jesus, und wenn sich alle ärgern, ich nicht. Also, ich liebe dich am meisten. Und wir wissen, dass der Petrus zwischenzeitlich sehr mutig gewesen ist, dass er ein Mann gewesen ist, der nicht lange gefackelt, der nicht lange gezögert hat. Wir wissen, dass er da in dem Garten Gethsemane diesem einen Soldaten das Ohr abgehauen hat, auch wenn das in dieser Situation überhaupt nicht richtig war. Und wir wissen auch, dass er mit Johannes da in den Hof des Jesus in den Hof des Gerichtsgebäudes gefolgt ist. Aber wir müssen auch ganz klar sehen, Petrus ist derjenige, der an seine Grenzen gestoßen ist, der innerhalb weniger Minuten seinen Herrn 3-mal verleugnet hat. Und liebe Geschwister, unter diesem Hintergrund stellt ihm Jesus diese erste Frage so, Simon, Jona, hast du mich lieber, denn diese mich haben? Womit er ihm also deutlich machen will, Petrus, 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 denk daran, was du vor Wochen zu mir gesagt hast. Denk daran, was vor Wochen dein Anspruch war. Und was ist jetzt dein Anspruch? Denk an deinen Eifer. Denk an deine dunkelste Stunde. Prüfe dich jetzt bitte selbst, Petrus. Und ich, Jesus, werde jetzt deine ganze Geschichte der letzten 3 Jahre mit mir auf diese eine Frage zulaufen lassen. Liebst du mich mehr, denn diese mich lieben? Ja, und wie reagiert Petrus darauf? Er sagt ja jetzt nicht, also wunderbar, ich bin mir vollkommen sicher, dass ich dich liebe. Und immer, wie gesagt, wenn ich an deinen Namen denke, wenn ich dich sehe vor meinen Augen, dann bin ich ganz gerührt und jeder Tag mit dir ist wie ein Abenteuer. Und selbstverständlich liebe ich dich und Jesus, die Sache da mit der Verleugnung, das wird mir alles bestimmt nicht mehr passieren. Können wir uns vorstellen, dass Petrus so noch vor Monaten geantwortet hätte. Aber jetzt Aber jetzt ist seine Reaktion eine vollkommene andere. Er wendet, und ich denke, das schenkt ihm Gott. Das hat ihm Gott geschenkt. Wendet er seinen Blick zu Jesus Christus und sagt: Ja, Herr, du, die Betonung auf du, du weißt, dass ich dich liebe. Du kennst mich, Herr. Du kennst mein Herz. Du hast mein Leben in deine Hände genommen und ich möchte dir gerne gehören und deswegen weißt du, dass ich dich lieb habe. Natürlich, der Einwand ist jetzt vollkommen richtig, kann man natürlich sagen, Jesus Christus kannte doch das Herz des Petrus. Der war doch sicherlich nicht auf seine Informationen angewiesen. Und Jesus hätte dem Petrus das sofort so sagen können, wie Petrus es dem Jesus gesagt hat. Aber ich denke, das Entscheidende ist, dass es für den Petrus enorm wichtig war, auf diese Art und Weise noch einmal das Verhältnis zu Jesus Christus zu klären. Das war für ihn also enorm wichtig. Und was noch das Wunderbare ist, was also letztendlich eigentlich hinter dieser Frage steckt, jetzt allgemein diese Frage, hast du mich lieb? Das ist ja, dass Jesus Christus das den Petrus fragt und nicht irgendein anderer, sondern Jesus Christus. Das heißt also, dass er wirklich noch weiterhin an Petrus interessiert ist, dass er sich noch weiterhin mit ihm einlässt, dass er eben nicht den Kontakt zu ihm abgebrochen hat. Und das ist das Wunderbare, was Petrus also hier wirklich erlebt. Wirklich das Erstaunliche für den Petrus. Aber nachdem Petrus das ja nun ausgesprochen hat, kann ich mir ja vorstellen, dass er sehr verwundert gewesen ist, dass Jesus Christus ihm noch ein zweites und ein drittes Mal diese Frage stellt. Simon, Jona, hast du mich lieb? Und wir lesen ja, dass ihm das sehr weh tat, dass er darüber sehr traurig war. Und man muss doch sagen, es ist doch alles gesagt worden. Petrus hatte auf eine ernste, konkrete Frage eine ernste, konkrete Antwort gegeben. Also es war alles gesagt. Warum hakt also Jesus Christus hier wirklich also nochmal nach? Und hier ist natürlich unübersehbar, dass er ihn da nochmal an diese dreimalige Verleugnung erinnern muss. Und Petrus darf jetzt für jede einzelne Verleugnung von damals, darf er seine Liebe zu Jesus Christus bekräftigen, bestätigen, indem er noch ein zweites oder ein drittes Mal sagt: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und ich denke auch, dass dieses dreimalige Fragen von Jesus sicherlich auch ein seelsorgerlicher Akt gegenüber Petrus gewesen ist, dass ihm Jesus da wirklich nochmal klar macht: Petrus, Petrus, vergiss nicht, wozu du fähig warst. Vergiss das bitte nicht. Bleib nüchtern und realistisch. Reiche nie mehr deinem Selbstvertrauen den kleinen Finger, sondern denk immer daran, wozu du wirklich fähig warst. Und deshalb kann ihm Jesus Christus diese Tränen, diese Traurigkeit, ja, man möchte schon fast sagen, diesen Zerbruch. Und dieser Zerbruch begann ja eigentlich schon, als sie ihn damals da dreimal verleugnet hat und der Hahn krähte. Und wir wissen ja aus einer Passage, dass Jesus sich umdrehte und dem Petrus in die Augen sah. Ich denke, da begann ja schon der Zerbruch. Aber diesen Zerbruch kann Jesus dem Petrus eben nicht ersparen. Ich weiß nicht, wie wir darauf reagiert hätten, was wir gesagt hätten. Vielleicht hätten wir gesagt: Okay, die ganze Sache mit der Verleugnung ist Schnee von gestern. Also komm, jetzt blicken wir nach vorne. Mag sein, dass das dem Petrus im ersten Augenblick lieber gewesen wäre. Aber so ist Jesus Christus nicht. So hat er damals nicht gehandelt und so wird er auch heute nicht handeln bei uns als seine Leute. Er geht eben nicht oberflächlich über die Sünden hinweg. So nach dem Motto: Schwamm drüber, nächster Versuch. Das macht Jesus Christus eben nicht. Und diese Frage, liebe Geschwister, diese allgemeine Frage: Hast du mich lieb? Die stellt Jesus Christus heute auch noch an jeden von uns. Immer und immer wieder stellt er diese Frage an uns. Nicht nur am Anfang unseres Glaubenslebens, am Anfang unserer Wiedergeburt oder Bekehrung, Buße, wie auch immer wir das jetzt benennen wollen, sondern er stellt diese Frage immer und immer wieder. Dass wir nicht so tun, einmal am Anfang des Glaubenslebens und dann wäre die Sache erledigt, Nein, er stellt uns diese Frage immer und immer wieder. Und dabei fragt er uns nicht, solche Fragen, ob es nun deine Gefühle sind, wenn du immer den Namen Jesus Christus hörst, oder ob es Abenteuerlust ist, oder ob es die Freude an der neuen Arbeit ist, oder was weiß ich. Danach fragt er nicht, sondern er fragt dich nach deiner persönlichen Stellung zu Jesus Christus. Und selbst der größte Eifer für die Sache Jesus Christus hebt diese Frage dich auf. Ja, ich möchte noch einen Schritt weitergehen und sagen, selbst die größte Selbstverleugnung hebt die Notwendigkeit dieser Frage nicht auf. Stellt euch vor, da ist ein junger Mann, dem die Sonntagsstunde oder Kinderstunde oder Teenagerkreis, wie immer wir das benennen wollen, sehr am Herzen liegt und dem es auch wirklich am Herzen liegt, dass er die Kinder, die Heranwachsenden an Jesus Christus, an sein Wort heranführen will, möchte. Und trotzdem muss auch diesem jungen Mann die Frage gestellt werden, aus welchen Motiven heraus machst du das? Hast du Jesus Christus lieb? Oder denken Sie an eine Glaubensschwester, nicht die sich um die Notleidenden kümmert, die Alleinstehende besucht. Und alle in der Gemeinde hoffen und beten, dass dieser Eifer wirklich anhält. Und trotzdem muss auch ihr diese Frage gestellt werden. Hast du Jesus Christus lieb? Was sind deine Motive? Wie reagierst du auf diese Frage? Hast du Jesus Christus lieb? Kannst du es begreifen? Kannst du es verstehen, wenn Jesus Christus dir das so sagt, wenn er dich so fragt? Oder wenn du in der Gefahr stehst, nicht in den Formalismus, in das Äußerliche wieder abzurutschen? Und deswegen, liebe Geschwister, lasst uns von dieser Frage, hast du mich lieb, lasst uns von dieser Frage nicht nerven, sondern vielmehr umgekehrt, lasst uns viel lieber diese Frage immer wieder von Jesus Christus wirklich erwarten, habe ich dich noch, mein Sohn, meine Schwester? Und das ist doch gerade dieser Grundgedanke, den wir da im Buch der Sprüche finden, und dieser Grundgedanke, der so tief und so bewegend ist, wo der lebendige Gott sagt, gib mir dein Herz, mein Sohn, meine Schwester. Und das war doch eben gerade diese Kritik der Propheten an das Volk Israel, dass sie gesagt haben, euer Herz ist nicht beim lebendigen Gott, ihr zieht die Dinge da alle formal durch, eure Tempeldienste, eure Gottesdienste, eure Opfer, eure Feste, das funktioniert top, der Kultus blüht, aber euer Herz ist nicht bei Gott. Genau das war doch die Kritik der Propheten. Und liebe Geschwister, schauen wir doch mal in unsere Ehe hinein. Ich hoffe, wir werden von unseren Frauen auch mal gefragt, hast du mich lieb? Und die Frage sollte man klar beantworten können. Und zwar so, dass es eben nicht formal rüberkommt, so nach dem Motto, ist doch klar, weißt du doch. Nicht gerade prickelnd. Sondern was will sie denn, wenn sie dich so fragt? Sie will dich doch ganz. Sie will nicht nur so ein bisschen, so ein halbes Stündchen Zeit der Aufmerksamkeit. Nein, sie will dich ganz. Und genau das, liebe Geschwister, genau das ist doch der Gedankengang bei dieser Frage nach der Liebe zu Jesus Christus, dass Jesus Christus jeden von uns immer wieder fragt, habe ich dich ganz oder habe ich nur etwas von dir? Genau das ist die Frage. Also das war der erste Punkt, die Voraussetzung beim Stellenantritt, oder die Frage nach der Liebe zu Jesus Christus. Kommen wir zum zweiten Punkt, ebenfalls eine dreifache Aufforderung, das Stellenprofil oder die Aufforderung zum Dienst, zum Hirtendienst. Dreimal wird das also auch gesagt. Und zunächst mal die Frage, was steht eigentlich hinter dem Hirtendienst? Hinter dem Hirtendienst steht doch eine Herde. Und hinter der Herde, ja, da steht letztendlich das Bild von der Gemeinde. Das Thema von Jesus Christus. Ja, ganz genau dieses komplizierte Gebilde. Der geringste Teil, der auf dieser Welt hier da seine Kreise zieht. Ja, dieses komplizierte Gebilde. Und man muss es ganz nüchtern sehen, Gemeinschaft mit Jesus Christus, mit dem Haupt, geht nicht ohne Gemeinde, geht nicht ohne seine Glieder, geht nicht ohne die Aufforderung zum Hirtendienst. Müssen wir ganz nüchtern sehen. Du bekommst Jesus Christus nie alleine ohne Gemeinde. Ich habe schon mal diesen Satz gehört von jemandem, ich und mein Jesus. Da muss ich ihm sagen, ist ein bisschen wenig. Ist eine schmale Ausgabe von Jesus Christus letztendlich. Jesus Christus nie ohne Gemeinde. Das hat nichts zu tun mit Jesus Christus und, das kennen wir ja auch, dieses Schlagwort. Nicht? Aber hier geht es um Gemeinde, das war nämlich das Thema auch von Jesus Christus. Also Jesus Christus immer in Verbindung mit Gemeinde. Und liebe Geschwister, denken wir daran, nicht nur theoretisch, sondern ganz praktisch mit realen Menschen. Und zwar nicht nur mit den weit entfernten, irgendwo die Verfolgten da, was weiß ich, im asiatischen Raum. Nein, sondern mit demjenigen, der im Gottesdienst neben dir sitzt und mit dem du vielleicht deine Schwierigkeiten hast. Also, Jesus Christus immer, wie gesagt, mit Gemeinde. Und wir alle haben doch das Wissen vom allgemeinen Priesterdienst. Jeder von uns, der dem Herrn nachfolgt, hat eine doppelte Rolle. Und zwar einmal diese Teilhabe am Hirtendienst auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Rolle des Schafes, wo sich andere um mich kümmern. Und da gibt es eben jetzt, liebe Geschwister, kein solitäres Schäfchendenken. Du bist jetzt eingebunden in die Gemeinde. Da existiert jetzt diese Gemeinde. Das Projekt nach Ostern. Das müssen wir uns immer wieder vor Augen halten. Und jetzt sagt Jesus Christus dem Petrus und allen, die ihm nachfolgen wollen, weide meine Lämmer, beziehungsweise weide meine Schafe. Ist ja auch interessant, dass Jesus Christus das so sagt. Er sagt ja nicht zu dem Petrus, weide deine Christengenossen. Kümmere dich mal um deine Untergebenen, sondern er sagt, weide meine Schafe, weide meine Lämmer. Damit ist ganz klar, die Herde, die Gemeinde gehört keinem Gemeindeleiter, sie gehört keinem Ältesten, sie gehört keiner Organisation, sondern sie gehört schlicht und einfach Jesus Christus. Und fortan steht jeder von uns steht unter diesem Befehl, unter diesem Imperativ, Jesus Christus, weide meine Lämmer, weide meine Schafe. Nicht? Und da kann ich mir schon vorstellen, dass der eine oder andere so aus seiner passiven Schäfchenrolle da herausgeholt wird. Wo er vorher immer gesagt hat, ach, es war bisher alles so wunderbar und nett und ich war das Schäfchen, kümmere dich mal um mich. Und jetzt sagt der Jesus Christus plötzlich, wenn ich dein Herz habe, dann bekommst du auch mein Herz. Und in meinem Herzen, das muss ich dir in aller Deutlichkeit sagen, haben Schafe einen unheimlichen Wert. Mögen sie noch so bockig, mögen sie noch so unangenehm, mögen sie noch so schwierig, mögen sie noch so krank oder sonst wie geartet sein. Also kümmere dich jetzt um mein Schaf. Und dabei gebe ich dir nicht unbedingt dein Lieblingsschaf. Dass wir uns das wirklich vor Augen halten. Und liebe Geschwister, jetzt gehen wir mal wieder zurück zu dem Petrus. Was hat dieser Satz, weide meine Schafe, weide meine Lämmer, also diese Teilhabe am Hirtendienst, was hat dieser Satz dem Petrus für einen Drive gegeben? Was hat der lebendige Gott aus diesem Fischer vom See Genezareth alles hinbekommen? Nicht, da hält er plötzlich eine Predigt in Jerusalem, obwohl er keine theologische Fachausbildung hat. Da kommen Tausende zum Glauben in einer der größten Gemeinden, die es damals gegeben hat. Da sehen wir ihn im Dienst, im Zusammenhang mit der Entstehung von Gemeinden. Da sehen wir ihn bei Tabitha, da sehen wir ihn im Zusammenhang mit der Hinrichtung des Stephanus, da sehen wir ihn im Gefängnis und wie er wieder da herauskommt. Ja, und da sehen wir ihn, wie er den für uns bis heute so prägenden Satz gesagt hat, du sollst Gott mehr gehorchen als den Menschen und in keinem anderen In keinem anderen ist das Heil als in dem einen Namen Jesus Christus. Diesen für uns bis heute so prägenden Satz. Und dann sehen wir ihn in der Nacht der Hinrichtung, wo er da zwischen den Soldaten da schläft und wieder freikommt. Dann sehen wir ihn auf dem Schiff reisend nach Rom, wo er Gemeinden baut und sie betreut. Da sehen wir ihn den ersten und den zweiten Petrusbrief schreiben. Ja, und dann sehen wir auch jenen Tag, an dem er für seinen Herrn sein Leben lässt, wo er dann so 63, 64 nach Christus auf Veranlassung wahrscheinlich von Nero hingerichtet wird. Das, liebe Geschwister, das war seine Teilhabe am Hirtendienst des Petrus. Das war seine Teilhabe. Ja, was bedeutet das jetzt für uns? Was bedeutet das jetzt für unsere Stelle, die wir bei Jesus Christus haben? Natürlich ist klar, dass jeder von uns nicht einen Leitungsdienst wahrnimmt. Das heißt, dass er über die Lehre wacht, dass er Mitarbeiter beruft, dass er, ja, sagen wir dieses etwas unangenehme Wort, dass er Gemeindezucht übt und so weiter, was sonst noch zum Leitungsdienst gehört. Aber innerhalb des Hirtendienst steckt ja noch ein anderer Dienst, nämlich der Fürsorgedienst. Und das, liebe Geschwister, ist sicherlich eine Aufgabe für jeden von uns. Im Rahmen seiner Möglichkeiten, für jeden von uns. Das heißt, achte auf deinen Mitchristen in der Gemeinde. Sorge dafür, dass er im Glauben wächst, dass er das Wort Gottes besser kennenlernt. Höre dir seine Sorgen, Nöte, Zweifel an und hilf ihm dabei. Weide meine Schafe. Ich habe mich natürlich gefragt, warum hat Jesus Christus hier auch gesagt, weide meine Lämmer, nicht diese kleinen da, ja, weide meine Lämmer. Ich weiß es nicht so, aber vielleicht ist nur meine Meinung, vielleicht ist das auch eine Frage an unsere Erziehung. Nicht inwieweit helfen wir als Eltern, dass unsere Kinder Jesus Christus, sein Wort und die Gemeinde liebgewinnen? Inwieweit helfen wir unseren Kindern bei schwerwiegenden oder bei komplizierten weltanschaulichen Strömungen? Evolution, Genderismus, es gibt noch Lebensgemeinschaften, Klima, Umwelt. Nicht geben wir ihnen da wirklich gute geistliche Literatur, geben wir ihnen gute geistliche Argumente mit auf den Weg. Stärken wir sie wirklich in Jesus Christus. Vielleicht ist das da mit gemeint oder fällt zumindest da runter, wenn es heißt, weide also meine Lämmer. Und damit komme ich jetzt zum allerletzten Punkt, also die Frage nach der Liebe zu Jesus Christus, die Aufforderung zum Hirtendienst. Und jetzt kommt dieses dritte Punkt, das Risiko bzw. die Unvergleichbarkeit mit anderen Stellen oder ja, die Planung und Gestaltung unseres Lebens durch Jesus Christus. Darüber müssen wir uns im Klaren sein, liebe Geschwister, wenn uns Jesus Christus so in den Dienst der Gemeinde stellt, dann beansprucht er die Vollmacht über unser ganzes Leben. Das heißt, er plant, er gestaltet unser Leben jetzt und künftig. Und ich denke, liebe Geschwister, das ist gut so. Denn wir müssen wissen, mehr denn je, dass wir als Gemeinde in einem Spannungsfeld leben, in dem wir uns zu bewähren haben. Und wenn wir weiterhin Jesus Christus und seinem Wort treu bleiben wollen, wenn wir weiterhin im geistlichen Kampf bestehen wollen als Gemeinde, dann ist es gut so, wenn er die Vollmacht über das Leben eines jeden Einzelnen hat und damit auch über die Gesamtheit Gemeinde. Das mal hierzu gesagt. Und wenn der Herr Jesus Christus einen Satz beginnt hier, wie es hier heißt, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, ja, da muss man schon sagen, dann hört eigentlich jede Diskussion auf. Dann ist das nicht ein Angebot für morgen oder übermorgen, dann ist das auch nicht eine Option, die man so hin und her schieben kann. Wenn Jesus Christus wirklich mit solch einem Satz beginnt, dann ist es eben nicht so, dass ich mit dem Herrn da an einem Tisch sitze, diskutiere und sage, okay, Jesus Christus, soweit alles in Ordnung mit deinem Plan, aber ich hätte gerne noch jene und diese Änderung in deinen Plan mit eingebaut. Liebe Geschwister, so funktioniert es nicht. Denn bedenken wir, wir haben es hier mit dem lebendigen Herrn zu tun, dem das ganze Universum gehört, dem alle Welten dienen, ohne den nichts läuft. Bedenken wir das wirklich. Und damit, ja, damit nimmst du, wenn du also jetzt bei Jesus Christus den Dienst antrittst, nimmst du ein ganz bestimmtes Risiko auf dich, so wie es hier in dem Text heißt, dass dich eben ein anderer gürtet und führt. Und das muss man hier in aller Schärfe und aller Klarheit sagen. Wenn du nicht bereit bist, dieses Risiko auf dich zu nehmen, bist du nicht geeignet für den Dienst Jesu Christi. Das muss man in aller Schärfe und Härte sagen. Wenn du nicht bereit bist, dieses Risiko auf dich zu nehmen. Und das macht Jesus jetzt dem Petrus klar. Und er sagt zu ihm, Petrus, ich kann dir jetzt als Einziger sagen, was morgen und was übermorgen sein wird. Und damit du dieses Risiko, was du jetzt eingehst mit mir, richtig verstehst, werde ich zunächst einmal in deine Vergangenheit zurückblenden. Und das macht er ja, indem er sagt, wahrlich, ich sage dir, da du jünger warst, gürtest du dich selbst und wandelst, wohin du wolltest. Und genau das haben wir bei Petrus erlebt. Wir wissen ja, wie er vom Charakter her war. Er war natürlich sehr entschlossen, sehr mutig, sehr aktiv, sehr lernbereit. Und diese an und für sich ja guten Eigenschaften entpuppten sich aber immer wieder als seine Schwäche. Nicht wie oft ist er so schnell vorgeprescht? Wie oft hat er seinen Mund vollgenommen? Und ich denke, seine größte Schwäche war sicherlich, dass er sich nicht unterordnen konnte, selbst seinem Herrn gegenüber. Denken wir nur an die Leidensankündigungen, denken wir nur an die Fußwaschung. Wie oft hat er da Jesus Christus widersprochen? Also, Unterordnung war nicht unbedingt seine Stärke. Und gerade jetzt in der Unterordnung liegt das Risiko, dass er jetzt eingeht. Und wo Jesus Christus jetzt sagt, wenn du aber alt wirst, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und führen, wohin du nicht willst. Wohin du nicht willst. Petrus, ich sage dir, es wird eine Zeit kommen, wo ich die Dinge in deinem Leben in die Hand nehmen werde. Und ich werde dich gürten und führen, wohin du eigentlich von deiner ursprünglichen Persönlichkeit gar nicht hin willst. Was für ein Gegensatz. Auch hier ist ja interessant, dass Jesus Christus das so sagt. Er sagt ja nicht zu dem Petrus, mein lieber Petrus, wenn du einmal alt und grau und weise wirst, dann weißt du, was für dich gut ist. Und dann brauchst du mich auch nicht mehr so oft zu fragen. Nein, genau das Gegenteil. Petrus, je älter du wirst, desto weniger bestimmst du dein Leben. Das heißt, ich bestimme die Reisetermine, ich bestimme die Reiseorte, ich bestimme die Reiseziele, ich bestimme die Reisezeiten mit, aber auch gegen deinen Willen, mit, aber auch gegen deinen Verstand, mit, aber auch gegen deine Gefühle. Aber wir wollen natürlich auch in diesen Aussagen von Jesus Christus, wollen wir natürlich auch die Verheißung, wollen wir auch den Trost sehen. Denn damit sagt Jesus Christus auch zu dem Petrus, diesmal wirst du durchhalten. Diesmal wirst du mich nicht verleugnen. Diesmal wirst du wirklich bis zum Äußersten gehen, wenn du bereit bist, das Zepter deines Lebens in meine Hand zu geben. Das macht er ihm also ganz deutlich. Und ich möchte vielleicht noch einen Gedanken sagen zu diesem kleinen Satz, wohin du nicht willst. Ist jetzt auch meine persönliche Meinung. Das ist aus meiner Sicht jetzt nicht so zu verstehen, dass der lebendige Gott dich immer und immer und immer wieder solche Wege führt, die du absolut nicht willst. Zu denken, wenn du mehrere Möglichkeiten hast, dich zu entscheiden, dass sicherlich die unangenehmste, die schwierigste, immer und immer die geistlichste ist, die richtigste ist, so zu denken, ist eigentlich falsch. Was Jesus Christus hier ausdrücken will, ist, dass es nicht auf deinen Willen ankommt, sondern auf den Willen Jesus Christus. Und da, liebe Geschwister, kann natürlich beides passieren. dass du Wege geführt wirst, ja, die dir nicht schmecken, die schwierig sind, wo du auch nicht immer gleich den Sinn hinter siehst. Vielleicht erfährst du den Sinn in diesem Leben überhaupt nicht, wenn du einen bestimmten Weg geführt wirst. Das liegt allein in Gottes Hand. Aber es kann auch sein, dass du Wege geführt wirst, wo du sagst, ja, das hätte ich mir überhaupt nicht vorgestellt, Herr, dass ich jetzt solch einen Weg gehen darf. In meinen kühnsten Träumen hätte ich das nicht gedacht. Also, liebe Geschwister, beides kann passieren. Beides kann also passieren. Und jetzt der letzte Gedankengang, das ist diese Vergleichbarkeit, also hier in diesem Sinne die Unvergleichbarkeit mit anderen Stellen. Und so souverän, wie Jesus Christus den Petrus führt, so souverän führt er natürlich auch den Johannes. Und deswegen korrigiert Jesus Christus jetzt hier sofort die falsch gestellte Frage des Petrus, die er sich einfach wieder nicht verkneifen kann. Was aber wird aus Johannes? Und damit macht Jesus Christus die Unvergleichbarkeit mit anderen Stellen deutlich. Es liegt natürlich so in der Natur von uns Menschen, dass wir vergleichen. Das gibt es sicherlich auch in der Gemeinde. Nicht, derjenige darf immer Klavier spielen und ich muss immer da drüben abwaschen und was weiß ich. Nicht, das gibt es. Nicht? Mag ja auch manchmal nützlich sein, so eine Vergleichbarkeit, aber ich denke in vielen Fällen krankhaft beschädlich. Und deswegen ist es ja in gewisser Weise auch tröstlich, dass das dem Petrus jetzt hier passiert. Und man muss sich das ja jetzt mal so vorstellen, nicht? Gerade hat Jesus mit bewegenden Worten den Petrus auf seine zukünftige Aufgabe vorbereitet. Gerade hat Petrus verstanden, dass er sich jetzt voll unter die Führung Jesus Christus stellen muss und er das auch will. Und dann dreht er sich um, sieht seinen Kollegen Johannes folgend und sagt zu Jesus Christus, aber was wird aus ihm? Was wird aus dem Johannes? Ich meine, ist ja eine Reaktion, die man nachvollziehen kann. Herr Jesus Christus, ich gehe jetzt schon dieses Risiko ein. Wie ist sein Risiko? Wie lautet seine exakte Stellenbeschreibung? Wirst du ihn auch bis ans Äußerste führen? Nicht? Und Jesus Christus sagt, vergleiche nicht, Petrus, folge mir nach. Was geht's dich an? Bitte auch diese Aussage Jesu Christi nicht falsch verstehen. Nicht, was geht's dich an, so im Sinne, nicht soll ich meines Bruders Hüter sein. Nein, was geht's dich an, dass ich den anderen so führe? So ist das zu verstehen. Vergleiche da nicht, sondern folge du mir nach, Petrus. Und damit sagt er ihm klipp und klar, Petrus, ich habe die Vollmacht über dein Leben und ich habe die Vollmacht über sein Leben, über das Leben des Johannes. Und Petrus, ich werde dich diesen Weg führen, den ich für dich richtig halte, und ich werde den Johannes so führen, wie es für ihn richtig ist. Aber ihr werdet beide, werdet ihr gleich behandelt. Das macht Jesus dem Petrus also hier deutlich. Und das ist jetzt das Letzte. Wenn wir jetzt mal so in die Menschheitsgeschichte hineinschauen, ja, da werden wir natürlich eine Fülle von Beispielen finden, wo Jesus Christus so unterschiedlich geführt hat. Und ich will nur mal so einige herausgreifen. Warum starb zum Beispiel John Eliot, bevor die Aucas-Indianer zum Glauben kommen und ein Missionar wie Hudson Taylor konnte viel Frucht sehen? Warum? Warum starb ein Petrus, ja bleiben wir bei diesen beiden, Petrus und Johannes, warum starb Petrus 63, 64 nach Christus und Johannes konnte von diesem Zeitpunkt an noch 35 Jahre weiterleben? Warum? Ein ganz krasses Beispiel, das sind die Gebrüder Johannes und Wilhelm Busch. Johannes Busch starb im besten Alter von 51 Jahren, qualvoll nach einem Autounfall. Und er hinterließ Kinder, ich glaube 6 Kinder, die dann plötzlich ohne Eltern dastanden, weil seine Frau zuvor gestorben war. Und Wilhelm Busch konnte, bezogen auf diese 51 Jahre, noch 19 Jahre weiterleben. Er wurde 70 und wurde von dem Herrn auf der Rückfahrt von einer Evangelisation, ich glaube im Zugabteil, wurde er so aus dem Leben genommen. Ganz normal. Warum? Warum wird er in einen hauptamtlichen Dienst für die Sache Jesus Christus berufen und der andere soll in seinem weltlichen Beruf bleiben und dort sich als Christ bewähren? Warum? Und warum werden auf dieser Erde Millionen Christen gequält, gefoltert, umgebracht und wir können noch hier in aller Freiheit unsere Gottesdienste und alles, was dazugehört, feiern. Warum? Ich gebe Ihnen keine Antwort, ich kann Ihnen auch keine Antwort geben und was wir uns auch bedenken sollen, Jesus Christus ist uns auch keine Antwort schuldig, darauf eine Antwort zu geben. Er führt jeden den Weg, den er für den Betreffenden für richtig hält und jeder wird dabei gerecht behandelt, gerecht geführt. Das sollten wir wissen. Also, um diese Frage ging es mir am heutigen Morgen, diese kleine, schlichte, einfache, aber doch ungemein wichtige Frage, hast du mich lieb? Mit allem, was dazugehört. Also halten wir nochmal diese drei Punkte fest, nicht? Die Frage nach der Liebe zu Jesus Christus, dann die Aufforderung zum Hirtendienst und ja, die Unvergleichbarkeit eben mit anderen Stellen. Und das wünsche ich uns, dass jeder Einzelne von uns diese Frage wirklich auch so beantworten kann, wie Petrus es beantwortet hat, diese Frage nach der Liebe zu Jesus Christus. Amen. Ich darf euch bitten, dass wir uns zum Gebet erheben. Herr Jesus Christus, so wollen wir dir von Herzen Dank sagen, dass wir diese Geschichte in der Bibel haben, dass wir uns auch immer wieder diese wichtige Frage stellen, hab ich dich lieb? Dass wir uns wirklich fragen, aus welchen Gründen, aus welchen Beweggründen, aus welchen Motiven heraus machen wir jenes oder dieses innerhalb der Gemeinde oder auch außerhalb. Und danke, dass du uns mit diesem Text wirklich klar gemacht hast, worauf es da wirklich ankommt. Und wir danken dir immer wieder, Herr Jesus Christus, dass du uns dann auch wieder auf den rechten Weg bringst, wenn wir wirklich so in Äußerlichkeiten wieder abgerutscht sind. Ja, wir danken dir, Herr Jesus Christus, dass wir zu dir gehören dürfen. Wir danken dir, dass wir deine Kinder sind. Und wir bitten dich, gerade in dieser schwierigen Zeit, und wir wissen ja nicht, wie diese Zeit endet, wie sie weitergehen wird, was auf uns Christen auch noch zukommen wird, aber dass wir wirklich lernen, unser Leben vom Ziel, vom Ende her zu sehen. Dass wir wissen dürfen, wo wir hingehen, nämlich zu dir, in die Ewigkeit. Und ich denke, dass wir dann auch in der Lage sind, mit deiner Hilfe natürlich, so wie du damals auch für den Petrus gebeten hast, ich habe dafür gebeten, dass dein Glaube, dass dein Vertrauen nicht aufhört. Und danke, dass wir das wissen dürfen, dass du das auch für jeden Einzelnen von uns tust. Und dass wir dann auch die Gewähr haben, wenn du so für uns bist, dass wir dann auch am Ziel ankommen. Denn du hast ja selbst gesagt, das Werk, das ich begonnen habe in euch, das wird mir keiner aus meiner Hand reißen und das werde ich bis zu dem Tage, wo ich wiederkomme, werde ich das wirklich zur Vollendung bringen. Und das ist ein ungeheurer Trost und eine ungeheure Verheißung, die wir haben dürfen. Hab du ganz, ganz herzlichen Dank dafür.